Also die übelsten Beschimpfungen, die kann und will ich jetzt gar nicht alle wiederholen, aber auch wirklich Morddrohungen at its best, mit auch den Hinweisen, wo ich wohne, also jetzt nicht dezidiert die Adresse, aber die Stadt, wo ich mich so aufhalte, wo ich zuletzt war, also wirklich sehr gut recherchiert, was ich in der letzten Zeit so gemacht habe. Das melde ich natürlich. Es gibt tolle Organisationen, wie beispielsweise Hate Aid, kann ich nur empfehlen, die dann auch den rechtlichen Weg gehen. Ja, aber ich sage immer, das eine ist, dass du die rechtliche Unterstützung holst, und das andere ist, was mental bei dir bleibt.
Ja. Ja.
Und das ist ja auch häufig viel herausfordernder. Natürlich macht das was mit einem. Also nenn mir eine Person, die so eine Nachricht erhält, die es einfach abschüttelt und sagt, das ist Teil des Business. Das ist einfach hammerhart. Und ich frage mich dann auch immer, was reitet so eine Person? Also was habe ich jetzt davon, dass ich jetzt irgendwo in meinem Wohnzimmer hocke und mir denke, Mensch, ach, der Christ, der geht mir so hart auf den Senkel, dem schicke ich jetzt mal eine kleine Morddrohung, einfach weil ich nichts zu tun habe, ja. So, das, also mir geht's einfach nicht in meinen Kopf rein. So, aber vielleicht habe ich auch ein zu aufregendes Leben, zu viel Beschäftigung, zu viel Spaß und Freude auch an meinem Leben, als dass ich mich damit beschäftigen will.
Mhm.
Und daher, das ist schon hart, und ich mache ja auch einige Dinge öffentlich, nicht alle, weil ich auch nicht will, dass das das Bestimmende in meinem Leben ist. Trotzdem glaube ich und finde ich, dass wir uns alle an der eigenen Nase packen sollten. Eine Sache ist mir immer total wichtig. Ich finde, wenn wir Frauen uns immer überall hinstellen und sagen, Frauen unterstützen Frauen, und wenn es dann Frauen sind, die solche Nachrichten verschicken, Morddrohungen sei jetzt mal dahingestellt, aber zum Teil sich auch an öffentlichen Personen in einer Art und Weise abarbeiten, was das Aussehen betrifft, was die Art und Weise betrifft, wie du auftrittst, was du sagst, dann denke ich immer so, das ist irgendwie besonders schade. Nicht, weil ich finde, dass Frauen engelsgleich unterwegs sein sollten. Ich kritisiere ja auch mal Frauen, aber wenn es dann ausgerechnet immer mit so einem Ton ankommt, ja, du stehst ja für Feminismus und für Gleichberechtigung, aber hast es überhaupt nicht drauf, mhm, oder guck dich mal an.
Mhm.
Dann denke ich immer so, das ist so besonders schade, das braucht's ja nicht. Also wir müssen uns doch nicht noch ein Bein stellen. Wir kriegen so viel von der Gesellschaft, von Männern, von irgendwie Leuten, die uns wirklich die Türen verschließen. Warum müssen wir uns gegenseitig auch noch die Tür verschließen? Das braucht es wirklich nicht.
Lass uns mal tiefer in dein Buch einsteigen. Du hast gerade gesagt, nur wer es richtig sagt, kommt ans Ziel. Und es ist ein, würde ich sagen, Leitfaden für kommunikative Souveränität, so habe ich das gelesen.
Ja.
Aber das Schöne ist, da kann man, oder du sagst, dass Dinge erlernbar sind, wo ich immer dachte, das sei angeboren. Charisma, Ausstrahlung, verschiedene andere Dinge. Gehen wir gleich ein bisschen tiefer rein. Und das finde ich eine erleichternde Botschaft, weil die Menschen, die da nicht unbedingt so auftreten, die schieben es eben auf ihren Charakter, sie finden sich damit ab. Warum würdest du sagen, Tijen, sollten oder dürfen Menschen diesen Aufwand betreiben, in ihren kommunikativen Fähigkeiten besser zu werden?
Weil es das ist, was du selber in der Hand hast. Es gibt viele Dinge, die du im Leben nicht in der Hand hast, die extreme externe Wahrnehmung, die kannst du natürlich ein Stück weit beeinflussen, aber so das letzte Prozentfünkchen hast du ja nie ganz in der Hand, ja. Du hast die Reaktion von Menschen auf dich nicht in der Hand. Aber wie du die mit der Reaktion umgehst, das hast du in der Hand. Du hast in der Hand, was du sagst, was du nicht sagst, wie du es sagst, wie du auftrittst, mit wem du dich umgibst. All das hast du selber in der Hand. Das ist die größte Form der Selbstbestimmung, die es gibt. Und daher finde ich gerade Sprache auch so toll, Auftreten so wichtig, Kommunikation so toll. Und tatsächlich, was mein Vater, der immer gesagt hat, du hast eine Stimme, also nutze sie. Und das ist mir bis heute im Ohr. Das bedeutet, immer dann, wenn ich festgestellt habe, es nervt mich etwas, habe ich es eben nicht runtergeschluckt, sondern ich habe es angebracht. Ich habe jetzt auch nicht genörgelt die ganze Zeit, wo es dann nicht passend war. Aber wenn ich dachte, das passt jetzt hier irgendwie nicht und ich habe einen anderen Gedanken, dann bringe ich den zumindest einmal an. Was daraus wird, sei mal dahingestellt. Und daher finde ich, dass sich eben alle Dinge rund um Kommunikation, Verhandeln, Auftreten, Rhetorik, Eloquenz durchaus lernen lassen. Klar gibt es da auch Grenzen in einer gewissen Form, weil beispielsweise Menschen sagen, ich muss jetzt nicht auf jeder 15., 16., 17., 18. Bühne unterwegs sein und auf einer großen Bühne unterwegs sein, aber manchmal reicht ja auch ein Viertel dieser Bühne. Das kann der Familientisch sein, das kann die Meetingsituation sein, das kann das 1:1 Gespräch sein, wo du dann den Mut hast, eine Frage zu stellen, die du vorher nie gestellt hättest. Mhm. Und daher, ja, es lässt sich alles lernen. Ich habe es ja auch irgendwo gelernt, ja, in der Politik, später dann in der Wirtschaft. Und deswegen war es mir so wichtig, dieses Thema jetzt mal zu beackern und anzugehen und all das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, eben weiterzugeben. Nicht mit der Prämisse, Menschen verändern zu wollen, sondern ihnen etwas an die Hand zu geben, was sie für sich verändern lässt.
Beim Lesen ist mir eine Geschichte aus meinem Leben eingefallen, über die ich bestimmt 15 Jahre oder so nicht mehr gedacht hat. Und zwar, ich war damals bei Payback habe ich damals gearbeitet im Management und hatte so ein Rhetoriktraining. Mhm. Wurde auf Videokamera aufgenommen und dann hat uns so ein Coach gesagt, was man besser machen kann. Und bei mir war das Feedback, ich muss die Stimme mehr modulieren. Ich bin zu eintönig und ich gestikuliere zu wenig.
Ja.
Das waren meine Hausaufgaben für die nächsten Wochen und dann ein bisschen geübt und sowas und dann ein paar Wochen später wieder vor die Kamera. Da habe ich wahnsinnig viel gestikuliert und auch moduliert, aber es war viel, viel schlechter. Und es war für mich wirklich ein Aha-Moment, weil, und ich habe ihn gefragt, was da los ist und er konnte mir die Antwort nicht geben, aber ich habe sie später für mich gefunden. Ich habe die falschen Gedanken gedacht. Und ich erlebe heute, wenn man die richtigen Gedanken hat, den richtigen inneren Dialog hat, dann folgen diese Dinge. Wenn ich mit Leidenschaft rede, dann ist mehr Bewegung in der Stimme und auch im Körper. Und das finde ich hier so schön, dass es nicht darum geht, einfach nur plumpes Werkzeug zu lernen, sondern die Gesamtzusammenhänge. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen tiefer einsteigen, gerade in diese innere Kommunikation, denn du sagst, wenn der Kritiker den ganzen Tag dir im Ohr hängt, dann wird es wahnsinnig schwierig, souverän aufzutreten, selbstbewusst aufzutreten. Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die wichtigste Ressource, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut meistern zu können, ist, voller Energie zu sein. Und obwohl wir heute mehr Informationen dazu haben als jemals zuvor, sind immer mehr Menschen energielos. Und das möchte ich ändern und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das High-Energy-Prinzip. Das High-Energy-Prinzip ist kein weiteres Selbstoptimierungs-, immer höher, schneller, weiter, Biohacking, Trendprogramm, sondern das Gegenteil. Es ist eine Reduktion auf die Essenz, auf das, was unsere uralte, jahrtausendealte Biologie uns als Hausaufgaben mitgegeben hat. Ein paar wenige Verhaltensweisen, die es unseren Mitochondrien ermöglichen, zelluläre Energie ATP zu produzieren. Und das habe ich auf eine sehr kurzweilige, wissenschaftlich fundierte Art und Weise zusammengeschrieben. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien, aber auch auf jahrzehntelanger Erfahrung, sowohl von mir als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es so zusammengeschrieben, dass ihr alle es lesen und sehr einfach umsetzen könnt. Es ist ab sofort überall verfügbar. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt und ich würde mich sehr freuen, nicht für mich, sondern für deine Mitochondrien, für dein Energielevel, wenn du es liest. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du weißt, diese Person läuft auf Reserve, zieht immer durch, ist einfach nicht voller Energie, dann ist es vielleicht eines der schönsten Geschenke, was du dieser Person machen kannst. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's zurück zur Episode. Und trotzdem haben viele Menschen diesen inneren Kritiker, der auch sehr laut ist. Und du sagst, die Strategie ist nicht, ihn zu bekämpfen, sondern ihm zuzuhören und ihn abzugrenzen. Mhm. Und das Bild finde ich sehr schön, er darf einen Platz im Publikum haben, aber nicht auf der Bühne. Das klingt jetzt schön als Bild, du bist Speakerin, das liegt nahe, aber wie können wir das dann im Alltag wirklich umsetzen, dass wir den ein bisschen leiser kriegen, ihn in den Zuschauerbereich bitten?
Ich finde die Geschichte, die du geteilt hast, wirklich exemplarisch, weil auch ich habe das erlebt, dass Menschen gerade in meiner politischen Zeit an mich herangetreten sind und meine Performance, wie es so schön heißt, verbessern wollten. Mit Sicherheit mit einem positiven Anlass, ja, so aus einer positiven Prämisse heraus, aber das Ergebnis war einfach schlecht, Warum? Weil ich selber nicht gefühlt habe. Wenn dir jemand sagt, hey, pass auf, du gestikulierst zu viel, mach weniger, dann schaltet dein Gehirn genau aufs Gegenteil. Und du fängst auch an, dich unnötig, sage ich mal, zurückzuhalten, weil es gar nicht deiner DNA, deinem Charakterzug entspricht. Und daher würde ich immer erstens mal gucken, ob solche Ratschläge nicht wirklich eigentlich Schläge sind, ja, und vielleicht eher daraus resultieren, dass dir jemand versucht, etwas überzustülpen, was du gar nicht bist. Das ist extrem wichtig, das sozusagen vorab. Das andere ist, wie kann man den eigenen Kritiker, die eigene Kritikerin akzeptieren und vielleicht sogar eben ins Publikum sozusagen einladen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass je stärker ich versuche, perfekt zu sein, desto kritischer werde ich mit mir, aber auch übrigens mit anderen. Mhm. Also je höher mein Perfektionsanspruch an mich selber ist, desto höher ist sind die Erwartungen auch an andere. Und da können Menschen nur verlieren. Und ich kann auch nur verlieren, weil wie kann ich so eine hohe Messlatte erreichen? Eigentlich nie. Das bedeutet nicht, dass man sich keine Ziele setzen sollte, keine Vision haben sollte, sondern runterkommen von dem, was das vermeintlich Perfekte ist. Perfektion gibt es sowieso nicht, mal abgesehen davon, dass ich finde, dass die Uhr langweilig ist. Ja. Und das hat mir schon erstmal sehr geholfen, mich etwas zu entspannen. Ja. Und
Darf ich da kurz reinfragen? Weil ich finde, ich habe mal einen Post gemacht, gut genug reicht auf LinkedIn. Und da gab es auch viel Hate, weil die Leute sagen, hier, das ist der Niedergang von den Ambitionen und das reitet Deutschland in die Mittelmäßigkeit etc. Und die Menschen haben, wie ich finde, nicht verstanden, dass gut genug in der Definition ja heißt, also gut genug. Also gut genug kann für eine Vorstandssitzung eine sehr gute PowerPoint-Präsentation, weil es dann für den Zweck gut genug ist. Und das wäre aber eine Frage, man würde jetzt, wenn man dich nicht kennt, vermuten, dass du alles perfekt machen willst. Dein Outfit passt immer, du redest geschliffen etc. Wie finden wir denn diesen Punkt, was gut genug ist? Was die Ressourcen nicht unnötig verschwendet, was den inneren Kritiker nicht unnötig befeuert und um nicht in dieses Perfekte, was eben kaputt macht, abzudriften. Wie findest du da die richtige Balance?
Also ich bin ja heute zu unserem Gespräch zu spät gekommen und das lag unter anderem daran, dass mein Zeitmanagement offensichtlich nicht perfekt war, ja, und sich vieles verschoben hat.
Aber gut genug, weil wir haben hinten raus noch genug Zeit.
Aber abgesehen davon, wenn wir das Gespräch jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause führen würden, würden wir gefühlt zwischen sehr vielen Papierhaufen und ungemachter Wäsche, Geschirrhaufen, was weiß ich was sitzen, ja. Das ist das Gegenteil von Perfektion. Und ich weiß noch, dass mich das am Anfang unfassbar gestresst hat, weil ich gedacht habe, es muss alles irgendwie picobello sein und perfekt sein. So, es kann nicht sein, in meinem Job läuft das irgendwie alles halbwegs gut. Ist ja auch nicht immer der Fall, aber und dann kriege ich irgendwie die einfachsten privaten Sachen nicht hin. Ich musste dann wirklich dieses berühmte Bild des Loslassens, ich musste selber mich, sage ich mal, runterkühlen und feststellen, dass ich nicht in jedem Lebensbereich, was mich betrifft, perfekt sein kann, ja. Es geht einfach nicht, eine perfekte Wohnung zu haben, die total schön ist und durchgesaugt und wo du vom Boden essen kannst und so weiter und gleichzeitig perfekt da draußen auf den Bühnen dieser Welt performst. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind keine Maschinen. Und diese Erkenntnis nochmal hat lange gebraucht, ja, aber sie führt dazu, dass du einfach generöser mit dir selber bist. Und dieses Generöse führt dazu, dass du eine Entspannung reinbringst, die übrigens auch für deine Leistung, für dein Vorankommen totaler Turbo sein kann. Weil du anfängst, in Situationen, in denen du irgendwie schlitterst oder die du nicht mehr kontrollieren kannst, auf einmal damit so umgehst, dass du feststellst, hinten raus ist es ja doch irgendwie gelungen. Es hat ja doch funktioniert mit den 60% oder 70%. Es waren halt keine 150, ist aber egal, es interessiert im Zweifel auch niemanden da draußen.
Und andere merken ja gar nicht. Es
überhaupt
ist ja die eigene Skalierung. Also deine 70% werden von anderen oft als 100 wahrgenommen.
Ich erlebe zum Beispiel oft, dass Leute sagen, ach Mensch, und bei deinen Vorträgen, das ist so cool, du kommst einfach auf die Bühne, du redest ohne Slides, du redest 45 Minuten am Stück, kein Ä und kein M drin, keine Verhaspler, stimmt auch nicht immer, habe ich auch oft drin, ja. Also zum einen liegt es mit Sicherheit daran, dass es mir wirklich in erster Linie Spaß macht. Ich habe eine große Passion dafür. Ich liebe es, die Menschen zu begeistern und etwas in ihnen zu bewirken, das Leuchten in den Augen des Publikums zu sehen. Mhm. Punkt zwei, und das sage ich immer Menschen, die damit strugglen, auf einer Bühne zu sprechen oder einen Vortrag zu halten, dein Gegenüber weiß nie, was du eigentlich noch sagen wolltest. Das weißt du. Du gehst raus aus der Situation und sagst dir, Mensch, ich wollte eigentlich noch 5 Punkte anbringen, ich habe es nicht gebracht. Wichtig ist der Aufmacher von so einem Vortrag und der Abbinder. Meistens erinnern sich die Leute eben auch an die zwei Dinge. Ja, den Mittelbau vergessen sie häufig, weil eben du viel erzählst oder sie mit ihren Gedanken abschweifen. Also all das ist sozusagen entscheidend. Und deswegen nochmal zurück zum inneren Kritiker, zur inneren Kritikerin. Das ist ja die größte Lebensaufgabe, auch in puncto Kommunikation. Du kannst extern nur so kommunizieren, wie du kommunizieren möchtest, wenn du gut mit dir selber kommunizierst, wenn du dich selber jeden Tag schlecht machst, ja. Wie sollen dann Menschen etwas Positives in dir sehen? Du gibst ja auch deine eigene Unabhängigkeit auf, wenn du all das Positive nach außen hin trägst, also im Sinne von, dass das Außen, äußere Umfeld dir das Positive, die Bestätigung geben soll, dann machst du dich total abhängig davon. Was ist, wenn der Applaus dann fehlt? Dann kommst du in ein tiefes Loch. Und deswegen ist das Entscheidende, und deswegen habe ich das in dem Buch auch so betont, der erste Teil geht rein um die innere Kommunikation, bevor es ins Außen geht. Das war mir extrem wichtig, weil damit startet alles, das ist das Fundament.
Und auf einer Metaebene verstehen Menschen das, glaube ich, aber wie machst du das jetzt konkret? Also bemerkst du die Stimme, wenn sie mal wieder nörgelt und sagst du dann halt, stopp und setzt eine andere Formulierung dagegen oder wie machst du das im Alltag?
Ja, also wenn ich merke, dass ich mich nur damit beschäftige, was nicht läuft, anstatt dem, was läuft, dann ich habe so einen Ordner auf meinem Handy, der heißt ich liebe mich. Mhm. Ja, und da gehe ich rein. Und da sind Screenshots, Nachrichten, ja, all das, was mich sozusagen an gute Momente erinnert, Fotos. Und das sind eben auch Screenshots von Nachrichten von Menschen, die mir folgen, bei denen ich etwas Positives bewirkt habe. Fotos von Momenten, in denen ich schöne Dinge erlebt habe, privat, aber auch beruflich. Es sind Momentaufnahmen. Manchmal sind es auch, ist es eine kleine Nachricht an mich selbst, dass ich mich irgendwie gut gefühlt habe in einem Moment. Und ich versuche dann wirklich, das immer wieder zu lesen und diese Geschichte die innere Kritikerin zu überschreiben mit den positiven Nachrichten. Mhm. Und das ist total wichtig, weil wir sind so schnell in dieser Gedankenschleife drin. Alles ist schlecht, alles ist schlimm, genauso wie mit dem Feedback, das uns erreicht, ja. Auch ungebetenes Feedback. Du kannst 99 tolle oder 100 tolle Nachrichten bekommen und dann ist die 101. Nachricht schlecht. Warum schläfst du schlecht wegen der 101? Und das ist einfach so, das lohnt sich doch wirklich nicht, ja.